ARD. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie ihr in einer richtig extremen Situation reagieren würdet? Würdet ihr dann nur an euch denken oder trotzdem versuchen, den Menschen um euch herum zu helfen? Ich habe mich das schon öfter gefragt. Zum Beispiel, wenn ich im Flugzeug sitze, dann stelle ich mir manchmal vor, die Maschine könnte abstürzen oder wird entführt. In meiner Vorstellung helfe ich dann natürlich den Leuten, die neben mir sitzen. Aber ob ich das dann wirklich machen würde in so einer Extremsituation, da bin ich mir nicht sicher. Die Geschichte von Martin, die ich euch heute erzähle, findet auch in so einer absoluten Extremsituation statt. Martin muss dabei sehr Schlimmes ertragen. Aber er erlebt auch, dass es Menschen gibt, die sich ihre Menschlichkeit bewahren und nicht nur an sich selbst denken. Und das in einer der schlimmsten Situationen, an die man geraten kann.
Dass das für mich, so was der gemacht hat, so das Größte und Wichtigste und Bedeutungsvollste war, was so jeden Mensch so für mich gemacht hat.
Ich bin Natalia Juselewitsch und ihr hört den Podcast Mein Mensch. Heute Martin und der Unbekannte.
Es gibt ganz viele Leute, die ganz tolle Sachen irgendwie für mich schon gemacht haben. Aber nichts von den Sachen wird sich jemals daran messen können.
Martin ist 33 Jahre alt. Er lebt in Berlin und berät Hilfsorganisationen, wenn es um Fragen der Sicherheit im Ausland geht. Zum Beispiel gibt er Kurse zur medizinischen Notversorgung in Extremsituationen. Das können beispielsweise Entführungen oder Kriege sein. Das Größte und Wichtigste, das jemand für Martin getan hat, ist eigentlich eine kleine Geste. Etwas, was jeder von uns garantiert schon oft gemacht hat. Es geht dabei auch nur um etwas Kleines, gar nichts Teures. Ich habe gestern im Supermarkt eine ganze Packung davon gekauft, für nicht mal 2 Euro. Bei dem Größten und Wichtigsten, das jemals ein Mensch für Martin getan hat, geht es um einen Keks.
Und der Typ gibt mir alles. Der gibt mir seinen ganzen Keks. Die Wahrscheinlichkeit, dass der nie erfahren hat, irgendwie, was das für mich bedeutet hat, die ist hoch, die Wahrscheinlichkeit.
Martin bekommt diesen Keks aber nicht während einer Kaffeepause, sondern an einem ganz besonderen Ort. Vielleicht einem der schlimmsten Orte überhaupt auf dieser Welt. Es handelt sich um ein Gefängnis. Aber nicht in Deutschland, sondern in Syrien. Und zwar zu der Zeit, als noch der Diktator Assad an der Macht war. Ihr habt es ja sicher alle in den Nachrichten mitbekommen. Nach Assads Sturz wurden vor allem in Damaskus die Gefängnisse des Regimes befreit. Viele der Gefangenen dort waren politische Gefangene. Viele waren unschuldig. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an die Bilder. Verängstigte und verwirrte Menschen, die teilweise jahrelang tief unter der Erde eingesperrt waren. Mich haben diese Bilder ziemlich mitgenommen. Und in so einem Gefängnis war Martin.
Ich glaube, in diesem Ort von jemand anderem seinen Keks zu bekommen, das bedeutet mehr, als wenn du jemandem hier in Deutschland eine Rolex kaufst. Du bist so an dem unmenschlichsten Ort von allen. Und trotzdem sind da so Leute, die haben mehr Courage und mehr Menschlichkeit als alles andere zusammen. Die werden wahrscheinlich noch 15 Mal gefoltert werden, bis sie da drin sterben. Und die werden sich bis zum Ende ihre Menschlichkeit nicht nehmen lassen.
Aber fangen wir am Anfang an. Im Jahr 2017. Martin lebt in Berlin und ist auf der Suche. Nach Sinn, nach Solidarität und nach einer Tätigkeit, die ihn erfüllt. Als Jugendlicher hat er eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht. Das war in der Eifel, wo er herkommt. Irgendwann hat er dann aber keine Lust mehr. Er bricht die Ausbildung ab und zieht nach Berlin. Da ist er 18. Martin lebt in besetzten Häusern und hört Punkmusik. Er jobbt auf dem Bau und nebenbei arbeitet er ehrenamtlich in einem Flüchtlingsheim. Dabei kommt er mit einer Berliner NGO in Kontakt, die sich im Nahen Osten engagiert und Helfer vor Ort braucht.
Klar, ich möchte auch Menschen helfen, aber in erster Linie möchte ich was erleben. Ja, und auch klingt jetzt super narzisstisch und das ist es bestimmt auch, aber ich möchte was machen, wo die Leute zu mir aufgucken und sagen, boah, das ist ein Typ hier, ne, der macht krasse Sachen.
Der eine oder andere kennt das vielleicht auch von früher. Man will zwar was Gutes tun, man will vielleicht sogar die Welt verändern, aber wäre schon schön, wenn es dann auch Spaß macht. Bei Martin verbindet sich der Wunsch, Gutes zu tun, mit der Lust auf Abenteuer und auf Extremsituationen. So trifft Martin eine Entscheidung, die sein Leben für immer verändern wird. Und wäre er nicht dieser einen Person begegnet, der mit dem Keks, dann wäre er mit Sicherheit anders zurückgekehrt. Und wer weiß, vielleicht wäre er auch nie zurückgekehrt. Seine ersten Einsätze für die Berliner NGO führen Martin in den Irak. Es ist die Zeit, als dort der sogenannte Islamische Staat große Gebiete erobert und von der irakischen Armee und einer internationalen Koalition bekämpft wird. Martin unterstützt seine Organisation dabei, in der Nähe der Front verletzte Zivilisten zu versorgen. Manchmal schläft er unter freiem Himmel. Dann sieht er in der Ferne Ölfelder brennen. Die hat der IS beim Rückzug angezündet.
Der Islamische Staat wird aus der Stadt rausgetrieben und wir rücken sozusagen in die Stadt ein, um dort notdürftig das Krankenhaus wieder in Betrieb zu nehmen. Also überall sind da noch Spuren vom Islamischen Staat in der ganzen Stadt, ne? Das Krankenhaus war in den letzten Tagen weniger ein Krankenhaus, sondern mehr so ein sicherer Schlafplatz für IS-Kämpfer, ne? Also ja, man hat so das Gefühl, man kann die noch riechen, ne? Oder die sind noch hier oder sowas. Deren Zeitungen, deren Broschüren, die abrasierten Bärte von denen liegen noch überall auf dem Boden, weil die sich natürlich versucht haben zu fliehen und sich dann die Bärte abrasiert haben. Ne?
Im Mai 2018 wird Martin von seiner NGO dann nach Syrien geschickt. Seit 7 Jahren herrscht dort Bürgerkrieg. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die Armee von Diktator Assad hat gerade die letzten Rebellengebiete in der Region um Damaskus zurückerobert. Martin wird im Nordosten Syriens eingesetzt.
Kamischli heißt die Stadt. Ist eine sehr schwierige Sache, weil zum einen ist sie direkt an der Grenze zur Türkei und die ist sozusagen nur durch Teilen, durch die syrisch-demokratischen Kräfte kontrolliert, sondern ein Teil der Stadt ist auch weiterhin durch das Assad-Regime. Ja, also das Regime hält da zu der Zeit ein paar Stadtteile, den Militärstützpunkt und den Flughafen. Und ja, in dieser Stadt warten wir halt darauf, dass wir endlich in den Einsatz fahren nach Raqqa.
Wenn ich mir vorstelle, wie Martin da im Nordosten Syriens ankommt, mitten im Bürgerkrieg, dann stelle ich mir das richtig aufreibend vor. Aber Martin langweilt sich erstmal ziemlich. Gemeinsam mit Simon, einem Kollegen, den er schon von anderen Einsätzen kennt, wartet er darauf, dass es endlich losgeht, der eigentliche Einsatz. Aber nichts tut sich. Und dann geschieht doch etwas.
Ein normaler Tag eigentlich, es ist ein Freitag und wir fahren im Taxi von unserem Haus aus zum Bazar. Und zum Bazar angekommen, gehen wir aus dem Taxi raus. Simon geht erstmal in den Laden, um sich da Zigaretten zu holen. Und während ich halt draußen auf der Straße stehe, kommt halt so ein Mann auf mich zu, ne, so ein älterer, und möchte meinen Reisepass sehen. Und die Sache an sich ist zu der Zeit nicht so ungewöhnlich tatsächlich, weil sind halt sehr viele Kämpfer vom Islamischen Staat gerade auf der Flucht in die Türkei, ne? Gerade so diese ausländischen Kämpfer, ne? Und wenn du jetzt da als westlicher Mann irgendwie da rumstehst oder sowas, war das eigentlich so eine gängige Sache, dass da so kurdische Sicherheitsdienste mal gekommen sind und mal geguckt haben, okay, bist du sozusagen einer von den erwünschten Gästen oder von den unerwünschten hier, ne? Dann zeige ich dem sozusagen meinen Reisepass mit meinem kurdischen Visum in Anführungszeichen, ne? Und er sagt zu mir, ja, komm mit. Und ich denke mir so, okay, geh mal mit, ne? Und sehe aber zeitgleich, dass es nicht nur er ist, sondern dass da auch links und rechts und vor uns und hinter uns noch Männer sind. Und die bewegen sich parallel mit uns. Und ich sehe so, oh scheiße, wir gehen nicht irgendwie auf einen kurdischen Checkpoint zu, sondern wir gehen auf den Checkpoint vom Regimegebiet. Und dann kommt auf einmal der Simon dazu, ne? Und lässt sich auch mehr oder weniger festnehmen, mich nicht alleine zurückzulassen.
Ich finde das wahnsinnig stark. Simon hätte ja auch einfach weitergehen können. Aber er beschließt, bei Martin zu bleiben. Sicher ahnt er, was er damit riskiert. Es ist eine Erfahrung, die Martin auch später noch machen wird. In den schlimmsten Momenten sind Menschen zu Außergewöhnlichem imstande und können ihre Menschlichkeit bewahren. Sogar an Orten, wo alles getan wird, um sie zu betäuben und zu zerstören. Aber dazu kommen wir später. Jetzt werden Martin und sein Kollege erstmal von Soldaten des syrischen Regimes zu einem Militärstützpunkt gebracht. Dort werden sie verhört.
Es wird so gegen Mittag gewesen sein, als die uns da hingebracht haben. Wir sitzen dann da bis spät in die Nacht und werden sozusagen befragt. Also zu dem Zeitpunkt ohne Zwang oder was auch immer, sondern mehr immer so dieses Gefühl, ja, gibt uns mal die Antworten und wenn wir fertig sind, dann dürft ihr gehen. Ne?
Worum es in dem Verhör wirklich geht, warum er überhaupt verhaftet worden ist, erfährt Martin nicht. Er wird es im Übrigen nie erfahren, in der ganzen Zeit, die er in Gefangenschaft ist. Die Soldaten stellen ihm Fragen nach der Organisation, für die er arbeitet. Martin will keine Namen nennen. Er hat Angst, dass das Folgen für die Menschen haben kann, mit denen sie vor Ort zusammenarbeiten.
Ja, das Einzige, wo man so ein bisschen feindseliger ist, man möchte den PIN von meinem Telefon haben. Und dann kommt halt so der Hinweis, dass mein Handy auch einen Fingerabdrucksensor hat. Also, dass man keine Lust hat, zu mir zu kommen, wenn man das Handy entsperren will. Wenn man dementsprechend auch einfach den Finger abschneiden könnte. Ne? Ich gebe denen dann natürlich den PIN.
Zu diesem Zeitpunkt denkt Martin noch, dass die Soldaten ihn und Simon bald wieder gehen lassen. Doch dann teilt man ihnen plötzlich mit, dass sie in die Hauptstadt nach Damaskus gebracht werden sollen. Auf dem Weg in die Zelle, in der er die erste Nacht in Gefangenschaft verbringen wird, sieht Martin etwas Furchtbares.
Dann gehen wir so eine Wendeltreppe runter tatsächlich. Und das muss man sich dann so vorstellen. Am Ende dieser Wendeltreppe, da ist eine Gittertür. Und da hängt ein Mann dran, ne, mit den Handgelenken. So. Also der hängt sozusagen mit den Handgelenken über dem Kopf an dieser Tür. Und neben ihm steht halt so ein Wagen mit so einer Autobatterie drauf und sowas. Ne. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so gesehen habe, dass ein Mensch gefoltert wird.
Am nächsten Tag wird Martin nach Damaskus gebracht. Aber nicht zur deutschen Botschaft, wie ihm gesagt worden ist, sondern in eines der schlimmsten Foltergefängnisse Syriens. Das Far-Palestin-Gefängnis. Die Zeit im Far-Palestin-Gefängnis wird Martins Leben verändern. Es ist ein Ort des Grauens, ein Ort der Folter. Martin wird hier Verhöre und katastrophale Haftbedingungen erleben. Zugleich ist es der Ort, an dem ihm dieser eine besondere Mensch begegnen wird. Ein Mensch, der ihn im Moment der größten Verzweiflung durch eine kleine Geste rettet. Aber jetzt werden Martin erstmal die Handschellen und die Augenbinde abgenommen. Die musste er nämlich beim Transport tragen.
Und dann werden wir ins Gebäude reingeführt halt. Das ist eine sehr, sehr komische Situation. Du kannst halt riechen, ne? Du hörst nichts, aber es ist halt wirklich so ein Geruch wie in so einem Puma-Käfig im Zoo. Ne? Ja, das ist unfassbar. Ne? Du merkst, da sind hunderte Leute, aber es ist totenstill. Jeder muss in einer anderen Ecke stehen, so wir dürfen uns nicht bewegen. Ne? Wir müssen mit Nasen und Zähnen an der Wand stehen. Und irgendwann höre ich so, die Tür geht auf und dann wird mein Freund rausgeholt.
Martin muss warten. Lange.
Ich stehe da und warte und warte und warte an der Wand. Ne? Irgendwann wache ich auf dem Boden auf, ja? Muss kollabiert sein, was auch immer. Ja? Und dann kommst du zu dem Punkt, so, wo du, ja, ich schrei rum, ne? Ich hab Hunger, ich hab Durst, ich muss auf Toilette, all das. In dem Raum ist ja nichts, das ist einfach nur ein weißer Raum mit Neonlicht. Also nichts leer, ne? Irgendwann kommt dann auch so ein Wärter, ne? Und lässt mich auf Toilette gehen, gibt mir noch so eine Plastikflasche, die ich mir mit Wasser auffüllen kann, ne? Und dann bringt er mich wieder zurück. Und dann geht kurz danach die Tür nochmal auf, dann schmeißt er noch eine Wolldecke rein, sozusagen, dass ich mich da drauflegen kann, ne?
In den folgenden Tagen wird Martin immer wieder verhört. Die Vorwürfe wechseln ständig. Mal soll er für Israel oder die USA spioniert haben, mal wird ihm vorgeworfen, die syrische Opposition zu unterstützen. Martin wird geschlagen, Martin wird gefoltert. Wieder und wieder, Tag für Tag.
Und dann komme ich zurück in meine Zelle wieder, ne? Die Handschellen kommen runter. Und dann ist natürlich so ein Punkt da, wo man sagen muss, so du hockst dann da und denkst, okay, was jetzt, ne? So, also du willst rational sein, ne? Du sagst, okay. Realistisch gesehen, so sagt man sich, okay, ich sterbe hier. Ne? Also man ist so und sagt, okay, ich werde das hier nicht überleben. Egal was, ne? Ich komme hier nicht lebens raus. Und dann kommt der Punkt, ja, jetzt kommen die morgen wieder und sagen, die wollen dann Antworten haben. Ne? Und du sagst, okay, dann hast du zwei Optionen. Du hast Option A, ne? Du packst morgen komplett aus und verrätst alles und verrätst auch Leute und die landen dann auch hier. Und dann bringen die dich um. Und Option 2 ist, du sagst nichts und die foltern dich, bis du was sagst und dann bringen die dich um. Und dann bist du natürlich in der Situation, wo du sagst, okay, gut, das Einzige, was eigentlich ist, du kannst andere noch schützen, aber für dich ist das Ding hier gelaufen. Ne? Ich ziehe dann mein Hemd aus und wickel das um den Heizkörper, ne? Und mach so eine Schlinge und hänge mich dann da rein. Ne? Und ja, tatsächlich auch, bis es mir schwarz vor Augen wird.
Mir fällt es total schwer, an dieser Stelle die richtigen Worte zu finden. Ich versuche zu verstehen, wie Martin sich in diesem Moment gefühlt haben muss. Aber ja, wenn ich ganz ehrlich bin, meine Vorstellungskraft kommt da einfach an ihre Grenzen. Zum Glück, wenn man das so sagen kann, haben die Wächter Martin beobachtet durch eine Kamera und retten ihm das Leben. Doch Martin bekommt eine zusätzliche Strafe.
Und für mich geht's dann runter in den Keller in Isolationshaft. Ne? Also man muss sich das so vorstellen, also erstmal, der Keller ist eine riesen unterirdische Halle. Es gibt schon so Oberlicht, da wo Tageslicht durchkommt, aber aus der Zelle raus hast du keinen Blick da drauf, weil deine Zelle ist einfach nur so eine Kiste, Die ist so 2,30 Meter vielleicht, mal 1,80 Meter. Also nicht sonderlich groß. Du hast da drin auch wieder nichts, ne? Du hast da eine Wolldecke da drin. Das ist eine schwere Stahltür mit einem Gitterband, ne? Wo so ein bisschen Licht durchkommt und wo auch das Essen durchgegeben wird. Und abseits von da ist da nichts. Kein Bett, keine Toilette, kein gar nichts. Und das Einzige, was halt auch sein Tier sozusagen noch mit da drin ist, sind Hunderte von Kakerlaken. Also es ist unfassbar ekelhaft, in diesen Zellen zu sein.
Martin ist verzweifelt. So verzweifelt wie noch nie in seinem Leben.
Das ist zum einen die Isolation, ne? Du hast keinen sozialen Kontakt. Du bist alleine in einem Raum ohne Möbel, ohne Licht. Du erlebst Folter Tag für Tag. Du erlebst Gewalt am eigenen Körper Tag für Tag, sei es durch gewalttätige Wächter, sei es in Verhören. Du erlebst, wie Menschen sterben um dich herum. Leichensäcke, die du siehst, wenn du zur Toilette gehst, zum anderen einfach wie Menschen Stück für Stück von Krankheiten weggerafft wurden. Und das sind ja alles Dinge, die für einen Menschen nicht aushaltbar sind.
Die einzigen Menschen, mit denen Martin spricht, das sind die Menschen, die ihn verhören.
Ja gut, dann gehst du zum Verhör, dann redet mal wenigstens einer mit dir. Dann gibt's Schläge, dann gibt's irgendwas, ja, und dann bist du wieder in deiner Zelle. Und dann sitzt du halt wieder da rum. So, ne? Und dein Lichtblick ist, dass du irgendwann stirbst. Dein Lichtblick ist ja nicht, dass du nach Hause kommst, sondern dein Lichtblick ist, dass du stirbst. So, ne? Dass es endlich vorbei ist. Dann kommt dieser Moment, wo du einfach nicht mehr kannst, so, ne? Wo du auf einmal anfängst zu schreien, wo du auf einmal weinst, wo du auf einmal merkst, so, fuck, Mann, wo bin ich hier eigentlich gelandet?
Es ist die dunkelste Nacht. Körperlich und seelisch. Die Nacht, in der er zu zerbrechen droht. Es ist die Nacht, in der Martin den Keks erhält.
Ich habe nachts einen Nervenzusammenbruch gehabt, ne, bin komplett ausgerastet in meiner Zelle und brüll halt da rum und sowas. Und meine ganzen Mithäftlinge müssen mich gehasst haben. Ja. Auf jeden Fall, ich gehe zur Toilette und ganz selten gibt es einen Keks. Ja, also einen einzigen Keks. So einen Butterkeks mit ein bisschen Schokolade drauf. Ja. Und wenn man so einen hat, dann hebt man sich den auf für einen schlimmen Moment, dass man dann was Gutes hat. Ja. Ich habe auf jeden Fall, bin halt durchgedreht, ja, und irgendeiner meiner Mithäftlinge hat mir seinen Keks in meine Zelle reingeworfen durch die offene Tür. Ja, und ich komme von der Toilette zurück und da liegt so ein zerbrochener Keks auf dem Boden, ja. Und das ist schon krass, ja, wenn man überlegt, weil, ganz ehrlich, ich würde meinen Keks um nichts in der Welt hergeben. Wenn ich ehrlich, ja, wenn ich da einen habe, dann habe ich den, dann kriegt den keiner. Ja, und irgendjemand war da und denkt sich so, ja, dem Deutschen vorne geht's scheiße. Ne, der kriegt jetzt meinen Keks. Ich glaube, in diesem Ort von jemand anderem seinen Keks zu bekommen, das bedeutet mehr, als wenn du jemandem hier in Deutschland Rolex kaufst.
Für Martin ist der Keks, den er in seiner Zelle findet, wie eine ausgestreckte Hand. In einer Welt, in der er sonst nur auf Fäuste stößt.
In dem Moment weine ich Rotz und Wasser.
Die Geste eines Unbekannten rettet Martin in dieser Nacht aus seiner Verzweiflung. Wer ist dieser Mensch? Der andere Gefangene, der Martin seinen Keks zugeworfen hat.
So, ich habe kein Gesicht, ich habe kein Alter, ich habe keinen Namen, ich habe nichts. So. Zu den Menschen. So, ich habe niemandem, dem ich Danke sagen könnte.
Martin ist in Isolationshaft. Die Gefangenen in den anderen Zellen sieht er nur auf dem Gang zur Toilette, wenn er kurz den Blick hebt, was natürlich strengstens verboten ist. Alles, was Martin weiß, ist, in seinem Trakt befinden sich nur Männer. Männer jeden Alters, aus allen Schichten der syrischen Gesellschaft.
Das Bild vor meinem inneren Auge ist immer ein alter, bärtiger, freundlicher Mann.
Martin weiß nicht, ob damals so eine Person überhaupt in einer der Isolationszellen sitzt. Er weiß auch nicht, ob der Mann unschuldig im Gefängnis ist, wie so viele andere. Er könnte auch zu einer oppositionellen Miliz gehören oder sogar ein Kämpfer des Islamischen Staats sein.
Und das Krasseste daran ist ja, dass er noch nicht mal so, dass der irgendwas davon hatte, mir den zu geben. Der hat mich ja noch nicht mal gesehen, wie ich den gegessen habe. Der konnte nicht irgendwie mich angucken dabei und konnte sagen, boah, ich habe heute was Gutes getan. Sondern es war so das Selbstloseste, was der Typ in dem Moment machen konnte.
Und der unbekannte Mitgefangene geht ein hohes Risiko ein. Für seine Geste hätte er hart bestraft werden können.
Für alles, was du nicht so machst, wie man dir das von dir verlangt, gibt es Schläge. Das war so ein grünes Plastikrohr tatsächlich. Das hat auch wirklich laute Geräusche gemacht. Das hat so wirklich gehallt, wenn man damit geschlagen wurde.
Jetzt frage ich mich natürlich, Was ist aus diesem Menschen geworden, der Martin den Keks geschenkt hat?
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Person noch lebt, ist relativ gering. Weil die meisten sterben leider. Ich glaube, das ist eigentlich so dieses Schlimme, so, weil die Menschen machen sowas Krasses und sowas Schönes und dann verschwinden die einfach. Die sind einfach weg. Keiner wird je wissen, wer das gemacht hat.
Eines Tages wird Martin aus der Isolationshaft entlassen. Er darf sich mit warmem Wasser waschen und bekommt richtiges Essen. Martin muss in eine Kamera sprechen für ein Propagandavideo für das Assad-Regime. Und dann wird er in einen anderen Teil vom Gefängnis gebracht. Da wartet eine Diplomatin auf ihn. Eine gute Woche später ist er frei. Simon, sein Freund und Arbeitskollege, wird zur selben Zeit freigelassen. Warum? Warum gerade jetzt? Darüber erfährt Martin ebenso wenig wie darüber, warum er überhaupt in Gefangenschaft gekommen ist. Martin hat 48 Tage an einem der schlimmsten Orte der Welt verbracht. Kurz darauf ist er wieder in Deutschland, zurück in Berlin.
Und auf einmal bist du in so einer Welt, wo du auf einmal wieder überall hingehen kannst. Wo niemand dich irgendwo auffällt, wo du alles machen kannst, wo du essen kannst, wo keiner dir irgendwie Gewalt androht oder was auch immer, ne? So Freiheit. Und das ist eine ganz schwere Sache, sozusagen Freiheit dann wieder zu lernen.
Denn die Zeit im Far-Palästin-Gefängnis in Syrien lässt Martin einfach nicht los. Er hat bis heute gesundheitliche und psychische Probleme. Er ist in Therapie. Aber wenn Martin an die Gefangenschaft denkt, dann brechen nicht nur schlimme Erinnerungen auf. Er denkt auch immer wieder an die Person, die ihm den Keks geschenkt hat. Er denkt an seinen unbekannten Mitgefangenen.
So alles, was man irgendwie sagen könnte, das klingt dann so schmierig. So, ich verneige mich oder ich bin dir für immer dankbar oder so. Aber so, das ist halt so. Weißt du, guck mal, ich heiße Martin. Der wurde heilig gesprochen, weil er einem die Hälfte von seinem Umhang gegeben hat. Also mein Namenspatron. Und der Typ gibt mir alles. Der gibt mir seinen ganzen Keks.
Ich muss wieder daran denken, wie völlig normal so ein Keks in meinem Leben ist. Jemandem einen Keks zu schenken, das ist hier nicht mehr als eine Kleinigkeit. Für Martin ist der Keks, den er in Syrien in seiner Gefängniszelle gefunden hat, das schönste Geschenk, die größte Geste, die er jemals bekommen hat. Der Keks steht dafür, dass Menschen auch in der tiefsten Finsternis, trotz Folter und systematischer Erniedrigung, aufeinander achten, füreinander da sein können. Und es war ja nicht nur der Keks, es gab noch andere Arten des Widerstands.
Man lächelt sich gegenseitig an, ganz egal, ob der Wärter zuschlägt, wenn er das mitbekommt. Das sind so die Momente, wo man für sich merkt, okay, also man muss sich seine Menschlichkeit nicht nehmen lassen hier. Ne? Und man wird dir deine Menschlichkeit nehmen, so gut es geht, indem man dich entweder ganz alleine oder halt in Menschenmassen in enge Räume einsperrt, dich nicht richtig waschen lässt, dich nicht richtig auf Toilette gehen lässt. So dieses Kernding der Menschlichkeit musst du dir nicht nehmen lassen. Und jedes Mal, wenn du mit jemandem Blickkontakt hast, lächelt man sich an. Und du siehst irgendwie im Augenwinkel, dass einer aus seiner Zelle rausguckt. Und du guckst mal so kurz rüber, so für eine kleine Sekunde und lächelst den an. Keiner weiß, wer du bist. Man sagt dir, du kommst nie wieder raus. Die einzigen, die wirklich mit dir sprechen, sind deine Verhörer. Und dann hast du aber auf den anderen Punkt deine Mitgefangenen. Und die sagen dir halt, du bist nicht allein.
Dass Menschen, die sich nicht kennen, in den furchtbarsten Situationen füreinander da sind, selbst wenn ihnen Schläge drohen, und auch wenn sie nichts davon haben und nie dafür Anerkennung finden werden. Dieses Erlebnis hat Martin tief beeindruckt und ihn verändert.
Wenn ich jetzt überlege als Jugendlicher, okay, wie einfach es war für mich als Teenager zum Beispiel, rebellisch zu sein. Ja. Und jetzt sitzen hier Leute in diesem Gefängnis, die sind so alt, die sind auch 16, 17. Ich sehe dann mich so als 16-jähriger Punker, der gegen den Staat, gegen alles, gegen was auch immer. Finde ich aber bis heute super geil. Ich liebe Punkrock weiterhin. Aber wenn ich dann überlege, okay, krass, ich war als 16-Jähriger, 17-Jähriger, habe ich meine Mülltonne umgetreten, um zu randalieren, ja, oder um zu rebellieren. Und jetzt bin ich hier auf einmal als zu der Zeit 27-Jähriger und 16-, 17-Jährige in diesem Gefängnis, die lächeln mich an, ja, obwohl sie wissen, dass die dafür geschlagen werden. Ne? So, das ist Rebellion für mich. Ne? Und das ist was mich bis heute, glaube ich, so sprachlos zurücklässt, weil es auch die eigene Position so hinterfragt, in der man steht. Und Menschen kämpfen nicht nur um ihr Leben, sondern die kämpfen um das Menschsein und das irgendwie mit allen Mitteln. Und das ist, glaube ich, so das, was mich da so am meisten so prägt.
Martin hat im Gefängnis in Syrien viel Schlimmes erlebt. Was ihm angetan wurde, verfolgt ihn noch bis heute in seinen Träumen. Aber gleichzeitig hat sich Martins Bild davon verändert, wozu Menschen imstande sind. Nicht nur im Schlechten, sondern auch im Guten.
Radikale Menschlichkeit ist so eine schöne, also so eine unfassbar schöne Erfahrung, sowas zu erleben, auch an so einem schlimmen Ort. Ja, das darf man sich nicht nehmen lassen. Egal, wie scheiße Dinge irgendwie sind im Leben und so, das ist der Punkt, der darf halt niemals weg sein. Ich glaube, es gibt einfach keine Entschuldigung, im normalen Alltag kein guter Mensch zu sein.
Im Farfalestin-Gefängnis in Syrien hat Martin gelernt, wozu Menschen in der Lage sind. Und er hat noch was anderes gelernt. Martin war immer schnell darin, Leute zu verurteilen, die eine andere Meinung haben, die politisch anders denken als er, der Berliner Punk.
Da waren mit Sicherheit Charaktere dabei, die im realen Leben weiter von mir nicht weg sein könnten, die vielleicht Weltanschauungen gehabt haben, die ich unter keinsten Umständen irgendwie nachvollziehen kann oder unterstütze oder die ich vielleicht auch absolut dagegen bin. Trotzdem haben wir uns im Dreck angelächelt, so, ne? Ganz egal, ob das jetzt ein Islamist ist, ein Neonazi, ein radikaler Christ oder was auch immer. Und früher hat die Diskussion bei mir da geendet. Und heute ist es vielleicht auch da, erstmal zu versuchen zu verstehen, okay, warum ist die Person so?
Die Zeit im Gefängnis in Syrien hat Martin für immer verändert. Ohne seinen Mitgefangenen, der ihm seinen Keks in die Zelle geworfen hat. Wer weiß, was für ein Mensch Martin heute wäre, wie er sich fühlen würde und ob er das Gefängnis überlebt hätte. Wenn Martin heute an seinen unbekannten Mithäftling denkt, was wünscht er ihm?
Ich glaube in erster Linie dieselbe Freiheit, wie ich jetzt gerade lebe. Natürlich, also ich wünsche dem wirklich einfach, dass sollte der noch leben, dass der das schönste Leben nach seinen Vorstellungen irgendwie hat, was nur irgendwie möglich ist. Und gleichzeitig natürlich auch, dass der weiß, was der mir bedeutet, so mit dem, was der gemacht hat.
Das war Mein Mensch. Heute Martin und der Unbekannte. Autor dieser Folge Patrick Battarilo. Wenn euch die Folge gefallen hat, hört unbedingt auch in die anderen rein. Alle Folgen von Mein Mensch könnt ihr in der ARD-Audiothek finden und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Natalia Juselewitsch. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. Habt ihr vielleicht auch einen Menschen, ohne den euer Leben ganz anders gelaufen wäre? Jemand, der euch mit seinem Tun und seinen Gedanken inspiriert hat, an euch geglaubt oder euch wachgerüttelt hat? Wenn ja, dann schreibt uns an meinmensch@swr.de. Wir melden uns bei euch. Hört euch auch unbedingt die Geschichte von Birgit an, die nach einer Radiosendung ihr Leben komplett auf den Kopf stellt. Und in der nächsten Folge lernt ihr Daniel kennen. Er ist richtig gut in dem, was er macht, und er möchte ganz hoch hinaus. Als das nicht gelingt, zerbricht er fast daran. Bis er durch einen Menschen etwas Entscheidendes versteht. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch.
Am 28. April 2024 habe ich jemanden aus der Zukunft getroffen. Meine Tochter Lotte hat gute Chancen, noch den Anfang des 22. Jahrhunderts mitzuerleben. Vorausgesetzt, irgendjemand erlebt das mit.
We are at the moment of truth. We are not only in danger, we are the danger.
Either everybody wins.
Entweder wir gewinnen alle gemeinsam.
Or everybody loses.
Oder alle verlieren.
Die Geburt meiner Tochter hat mich zum Nachdenken gebracht. In dieser Podcast-Serie werde ich der Frage nachgehen, ob und wie die Menschheit eines Tages wirklich enden könnte. Was ist nur Science-Fiction? Und wie gefährlich sind Asteroiden, Atomkriege, Klimawandel, Biowaffen und künstliche Intelligenz wirklich? Um das beantworten zu können, werde ich Menschen auf der ganzen Welt kennenlernen.
Das Problem mit diesen fortgeschrittenen Systemen ist also nicht, dass sie etwas Falsches tun, weil sie nicht verstehen, was sie tun sollen.
They understand perfectly well the thing they're supposed to be doing.
Sie verstehen sehr wohl, was sie eigentlich tun sollen.
But they don't care about that.
Aber es ist ihnen einfach egal.
Ich werde Millionen Jahre in die Vergangenheit reisen und Milliarden Jahre in die Zukunft.
Nature has left geological speed.
Was sich einst in geologischen Zeiträumen ereignete,
is now changing on a human level.
Passiert jetzt während eines Menschenlebens.
Teile der Antwort werde ich in den Weiten des Weltalls finden und andere im Inneren unserer eigenen Zellen.
In den ersten Leveln ist es ziemlich einfach.
Keep yourself hidden.
Halte dich verborgen.
So be you want to be very infectious.
Sei sehr ansteckend, aber wirke nicht wie eine Gefahr. Du kannst die Menschen niesen lassen, aber nicht viel mehr. Und dann, wenn du den Großteil der Welt infiziert hast, wirst du plötzlich tödlich.
That's when you start becoming more lethal.
Das ist die vielleicht letzten Tage der Menschheit. Eine sechsteilige Podcast-Serie von Bremen 2 über unsere Chancen, das nächste Jahrhundert zu überstehen. In der ARD-Audiothek.